Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistikdienstleisterseite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade erst entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Silke Fischer. Silke ist die neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Bundesvereinigung Logistik und plädiert in unserem heutigen Gespräch dafür, dass wir als Logistik- und Supply-Chain-Community viel stärker zusammenwachsen müssen, als es bisher der Fall ist. Denn viele der zahlreichen Herausforderungen, vor denen unsere Branche steht, und da gebe ich Silke vollkommen recht, können wir nur in Zusammenarbeit über die Unternehmensgrenzen hinweg lösen. Aber wie ganz konkret kann uns das gelingen? All das und mehr erfahrt ihr jetzt. Los geht's. Hallo Silke, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen Dank auch für dein Kommen. Freut mich, dass wir heute hier zusammensitzen.
Ja, wir sitzen gemeinsam in der BVL-Geschäftsstelle an der Schlachte in Bremen. Ein herrlicher Tag, wir schauen auf die Weser. Das Leben ist in Ordnung, oder?
Ja, generell schon. Etwas warm zum Arbeiten. Die Sommerferien sind ja überall. Und aber hier muss das Leben ja auch weitergehen.
Ja, du warst gerade 3 Tage in Berlin auf großer Mission. Lass uns da gleich einsteigen. Ich habe eben schon in meiner kleinen Einordnung erwähnt, worum es heute gehen soll. Es geht um Kooperation, es geht um die Community, es geht um Zusammenwachsen, es geht um Herausforderungen für unsere Branche. Und da gibt's ja schon ein erstes gutes Beispiel. Du warst jetzt gerade 3 Tage in Berlin mit anderen Interessensvertretern bzw. Verbandschefs aus der Logistik bei Herrn Wissing zu Gast. Erzähl mal, wie die letzten 3 Tage verlaufen sind.
Es war aufregend, weil zum einen natürlich das Thema sehr, sehr spannend ist. Das heißt, hier werden Hürden, Hemmnisse versucht abzubauen. Überzeugend ist eigentlich die Emotionalität, aber auch die Intensität, in der die Kommission gearbeitet hat, zusammen mit Minister Wissing. Auf der anderen Seite, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, war natürlich auch ganz spannend, weil wann kommt man sonst mal in ein Ministerium und kann sich da etwas umschauen?
Ja, erzähl mal ein bisschen was zu der Historie, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Das ist ja nicht ein gewöhnlicher Turnus, das ist keine Runde, die regelmäßig schon seit vielen, vielen Jahren so zusammenkommt, sondern es ist eine Kommission oder es ist eine Gruppe, die für einen bestimmten Zweck konzipiert wurde, auf Drängen der Industrie sozusagen Gehör zu finden. Erklär mal ganz kurz so die Hintergründe, wie das Ganze zustande gekommen ist.
In der Logistik gibt es ganz viele Hürden und Hemmnisse, unter anderem auch Bürokratie. Ja. Und Minister Wissing hat beschlossen, eine Entbürokratisierungskommission, und zwar für den Straßenverkehr, einzuberufen. 11 Verbände haben beschlossen, sich daran zu beteiligen und haben seit Januar, seit dem ersten Treffen, was der Minister einberufen hat, sich zusammengesetzt und einen eben Maßnahmenkatalog von 24 Maßnahmen erarbeitet, die jetzt sukzessive abgearbeitet werden. Die Kommission hat sich regelmäßig in Abständen getroffen, haben ihre Themen, ihre Topics halt aufbereitet und dann dem Minister vorgestellt. Die Übergabe des gesamten Überblicks ist dann gestern erfolgt in Berlin, und zwar mit allen möglichen Vertretern dort.
Ja, die Vertreter splitten sich ja sozusagen auf in viele Partikularinteressen. Da gibt es die Paketdienstleister und die Spedition und so weiter.
Genau.
Und da ist inzwischen auch die BVL mit am Tisch, sozusagen als Klammer, wie du das, glaube ich, ganz gerne beschreibst immer.
Ja, genau. Wir vertreten ja aufgrund unserer Vielfalt keine Partikularinteressen, sondern sehen uns eigentlich eher als Klammer über alle Bereiche der Logistik. Dort waren gestern tatsächlich von der BGL über das Deutsche Verkehrsforum, die Möbelspediteure saßen mit am Tisch, der VDA war mit dabei, der VDI, also ein bunter Mix eigentlich an Verbänden und an Vereinigungen, aber alle haben eins gemeinsam, sie arbeiten intensiv an der Lösung von Problemen, denn Logistik, Fachkräftemangel ist dort, wir haben zu wenig CO2-Nachhaltigkeit und verschiedene Themen wie ja Führerscheine, ja Anerkennung von Führerscheinen, Besitzern aus Drittstaaten, das könnte einen Teil unseres Fahrermangels lösen. Diese Dinge sind alle auf den Tisch gekommen und wurden besprochen.
Also die Liste der Dinge ist lang, aber du erkennst eine gewisse Bereitschaft, da zuzuhören, da auch Handlungsbedarf. Also die Regierung hat hoffentlich erkannt, dass der Schuh wirklich drückt an vielen, vielen Stellen. Schuhdrücken ist wahrscheinlich noch gelinder ausgedrückt, aber dass wirklich große Probleme bestehen und die nur gemeinsam gelöst werden können.
Das auf jeden Fall. Minister Wissing hat auch betont, dass er vorher schon einige Kommissionen gehabt hat und immer wieder überrascht war, wie gut und wie intensiv Wirtschaft und Öffentlichkeit eigentlich zusammenarbeiten können. Und das ist auch hier in der Kommission wieder passiert. Man sieht, dass jahrelanges Vernachlässigen von zum Beispiel Infrastruktur jetzt endlich tatsächlich zum Thema wird und durch den Verkehrsminister eben halt auch aufgenommen wird. Auch mit der notwendigen Intention, Dinge zu verändern. Wir denken mal an die Riedbahn. Ja, wir haben die Möglichkeit, das über 7, 8 Jahre ausschleichen zu lassen oder aber eben 5, 6 Monate, so wie er es jetzt beschlossen hat, einfach mal in Angriff zu nehmen. Was er gestern auch gesagt hat, und das fand ich sehr, sehr wichtig, war einfach, dass wer Logistik, wer Verkehr ohne Infrastruktur denkt, einfach nicht den richtigen Ansatz hat. Und das ist etwas, glaube ich, was er vorangebracht hat, beziehungsweise in der Zeit seiner Tätigkeit dort im Amt wirklich forciert hat. Und das ist wichtig. Wir denken an die Leverkusenbrücke, die über 10 Jahre lang nicht wirklich befahrbar war, die jetzt erst wieder freigegeben worden ist, die gerade weil NRW ja natürlich in der Industrie und in der Logistik ein riesengroßes Zentrum ist, wichtig und überlebenswichtig war. Und solche Dinge wie Bahn, wie auch Straßen, wie diverse Infrastrukturprobleme, die wir haben, sind jetzt in Angriff genommen worden. Und ich glaube, da sollten wir uns auch mal alle drüber freuen.
In der Tat. Wie geht es jetzt weiter mit der Kommission? Was sind die nächsten Schritte? Ihr habt jetzt dieses Papier erarbeitet und übergeben und veröffentlicht. Ist das einsehbar schon? Können wir den Link hinterlassen in den Shownotes? Oder?
Ja, wir haben gestern nach der Abschlussveranstaltung haben wir tatsächlich auch den Link dazu gepostet.
Hervorragend.
Du kannst nachher gerne eine Kopie dessen mitnehmen. Überhaupt kein Problem. Nein, ist für alle öffentlich. Aber wir verteilen es natürlich auch an unsere Mitglieder, dass jeder reingucken kann. Wir werden den Plan abarbeiten. Minister Wissing hat beschlossen, dass die Arbeit der Kommission wichtig ist, dass sie auch weitergeführt wird. Das heißt, auch unter Monitoring des Ministeriums weitergeführt wird. Das heißt, wir werden jetzt anfangen, bestimmte Sachen umzusetzen von den Verbänden, von den Vereinigungen, aber auch vom Ministerium. Ein paar Sachen, und das ist eben halt das Problem, müssen Genehmigungsverfahren durchlaufen bis hin zur EU. Das dauert, kostet Zeit und muss auch entsprechend vorbereitet werden. Das heißt, dass Ergebnisse jetzt in frühester Zeit vorliegen, wird leider nicht der Fall sein. Aber, und das ist von allen Seiten bestätigt, es wird daran gearbeitet.
Sehr schön. Erster guter Schritt. Geht in die richtige Richtung.
Genau.
Aber vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück. Wir sind ja schon voll eingestiegen in dein Tagesgeschäft. Du kannst ja dich nochmal ganz kurz vorstellen. Du bist jetzt ja relativ frisch hier in dieser Rolle als Hauptgeschäftsführerin bei der BVL. Lange Historie in der Logistik. Schon große Karriere in der Logistik hingelegt, seit vielen, vielen Jahren mit der Logistik verbunden. Geh mal so in Kurzform so ein bisschen Abriss, wie du hier nicht gelandet bist.
Ja, ich komme eigentlich ursprünglich mal aus der Schifffahrt, habe Befrachter gelernt in Rostock, damals noch in der DDR, habe dann tatsächlich nach der Wende, weil alles zusammenbrach, was direkt am Markt war, beschlossen, ich wandere aus und zwar nach Bremen.
Ja, sehr schön. Beste Entscheidung ever.
Der Fun Fact an der Geschichte ist, unser Büro mit der BVL ist genau ein Haus weiter, als wo ich damals bei Sloman Neptun angefangen habe zu arbeiten und zu wohnen.
Sag mir auch was.
Genau. Ja, okay. Wirklich sehr etablierte und alte Reederei. Ja, dann ging es halt weiter. Tatsächlich Befrachtung und Logistik. Ich habe im Russian Oil Rehabilitation Project gearbeitet. Darf man heute vielleicht gar nicht so erzählen. Alles das, was Gazprom, Rosneft heute darstellt, war früher Megionneftegas, Purneftegas. Und Panalpina hat damals einen Tender gewonnen, eine Ausschreibung, die eben halt über das Packing, Marking, Transportieren bis hin zum Aufbau der einzelnen Öl- und Gasgesellschaften war. War ein Projekt über 3 Jahre, war fantastisch und hat wirklich auch viel Verständnis für die Logistik gebracht, weil da war alles. Mhm. Ja, dann ging es halt weiter, wieder zurück in die Schifffahrt, in die Maersk. Da ein bisschen was gemacht, aber da fing dann auch schon der Kontakt zur Industrie an, zur Automobilindustrie, zur Chemieindustrie, wo man wirklich versucht hat, Supply Chain Probleme für seinen Bereich, also sprich für die Seefahrt zu lösen. Und im Endeffekt entscheidet man sich wie manchmal im Leben dann doch anders und sagt, man geht direkt in die Logistik. Und da habe ich bei Leschaco wieder in Bremen angefangen.
Sehr schön, Leschaco, ja.
Ja, 15 Jahre dort, verschiedene Positionen, aber eigentlich immer mit Fokus auf die Kunden, auf deren Probleme und die sind eben halt logistischer Natur. Seefracht ist ein integraler Bestandteil der Logistikkette, von daher ist es immer wertvoll, wenn man da versteht, wie Schiffe funktionieren, wie Fahrpläne funktionieren, sodass man dann eben halt die entsprechenden Lead Times bei den Kunden auch berücksichtigen oder vielleicht sogar einstellen kann. Mhm. Dann gab es ein neues Angebot bei der Firma Geodis, wieder ein bisschen zurück in die Schifffahrt, sprich in dem Großkonzern dann für Deutschland die Seefracht übernommen, habe dann aber festgestellt, dass auch die Kontraktlogistik ein sehr spannender Bereich ist und viele wunderten sich und sagten, wie kommst du denn von der Schifffahrt direkt in die Kontraktlogistik, das ist eigentlich relativ einfach. In der Schifffahrt, in der richtigen Schifffahrt, ohne Container, noch mit Schiffe zum Anfassen, muss man eben halt auch teilweise Berechnungen machen. Das heißt Statik, man muss das Rollvermögen des Schiffes beachten, haben so ein bisschen was auch mit den Berechnungen in der Kontraktlogistik gemein. Wenn ich mir ein Schiff angucke mit seinem Zellenplan, mit allem drum und dran oder auch mit dem Ladelukenplan, dann kann ich eben Ähnlichkeiten auch zur Kontraktlogistik sehen. So lag beides nebeneinander. Sales macht man überall und ich habe dann als Director Sales für die Kontraktlogistik gearbeitet. Ja, wie das Leben so spielt, kriegt man einen Anruf, fragt, können Sie sich vorstellen? Und ich habe mir das dann vorstellen können. Ist ein bisschen schwierig, wenn man komplett aus seinem Arbeitsfeld herauskommt. Das heißt, die Führung eines Vereins, auch wenn es der Hauptgeschäftsstelle mit den operativen Tätigkeiten ist, ist doch anders als normal draußen in der freien Wirtschaft ein Sales Director zu sein oder die Seefracht zu leiten oder ähnliches in der Richtung. Man muss eine hohe Lernagilität mitbringen. Man muss gucken, dass man viele Dinge miteinander verknüpft. Und ja, so bin ich heute hier und versuche, das Beste zu geben.
Ja, super, die Vollblutlogistikerin. Du bringst auf jeden Fall die richtigen Werkzeuge mit, um hier erfolgreich zu sein, hoffentlich.
Das hoffe ich auch.
Ja, mega, mega spannend. Wir sind ja an dieses Gespräch gestartet mit einer gewissen Grundthese. Und zwar die Grundthese, wie ist es eigentlich bestellt um uns im Wirtschaftsbereich Logistik als Community? Und wie können wir besser als Community zusammenarbeiten, um gemeinsam an den großen Herausforderungen zu arbeiten, vor denen unsere Branche steht? Lass uns vielleicht mal damit beginnen, was du so als die größten Herausforderungen eigentlich siehst, bevor wir dann darüber sprechen können, wo da wirklich die Felder sind, wo Kooperation, wo Community, wo Zusammenarbeit auch über die Unternehmensgrenzen hinweg, auch mit der Politik, was wir eben schon angesprochen haben, wo das alles zum Tragen kommt. Lass uns mal ein bisschen so beginnen mit den größten Problemfeldern, die vielleicht nicht die neuesten sind, aber gerne nochmal aus deinem Mund, was du wahrnimmst, was die größten Probleme sind, die du jetzt auch gemeinsam angehen willst mit Unternehmen, mit Mitgliedern der Wirtschaft, mit der Politik und so weiter und so fort.
Ich fange vielleicht mal ein bisschen vorher an. Der letzte große Schritt in der Logistik war eigentlich die Globalisierung, die Öffnung von Asien gegenüber Europa, den Amerikas, Ende der 80er, Anfang der 90er. Da, wo Globalisierung eigentlich tatsächlich eingesetzt hat, was bestimmte Warenproduktionen anbetrifft, Konsumgüter, Stahlproduktionen. Ich glaube, wir befinden uns wieder in einer neuen Phase, in dem wir mehr in die Regionalisierung gehen. Protektionismus nimmt zu, das sehen wir überall. Ja, wenn wir gucken, was in China oder auch in den Vereinigten Staaten los ist. Ja. Und das ist etwas, worauf wir uns, glaube ich, einstellen müssen. Das, was von den 90ern bis eigentlich heute in den 2020ern der Fall ist, eine gewisse Stabilität, eine Just-in-Time-Lieferung. Wir können alles planen. Das wird es in der Form nicht mehr geben. Das zeigen eigentlich auch die letzten Ereignisse seit der Pandemie. Wir müssen hochdynamisch denken, wir müssen flexibel sein und eigentlich auch die Elastizität unserer Lieferketten erhöhen. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung über nicht nur die Weltmeere, sondern eben halt auch den Straßengüterverkehr. Ja, alles zu bedenken, dass Produktion und Herstellung in Deutschland eben halt weiter stabil laufen. Wenn Lieferketten reißen, haben wir gesehen, dass es eben zu Produktionsengpässen kommt. Wir sehen es auch heute noch in einigen Stellen, Chipherstellung beispielsweise, wo im Grunde genommen Rohmaterial mit Lieferkette zusammenkommen und Störung hervorrufen. Das ist etwas, wo sich die Industrie darauf einstellen muss und gerade auch die Logistikbranche, dass das Chaos, was wir jetzt erleben, nicht weniger wird.
Okay, also das ist nochmal der erste große Themenbereich bzw. Arbeitsbereich. Was sind weitere Problemfelder, die offensichtlicherweise nach Zusammenarbeit schreien? Bevor wir gleich dazu kommen, wie das konkret funktionieren kann und welche Vorschläge und Ideen du dazu hast.
Ja, wir haben natürlich das demografische Problem. Das heißt, die in der Logistik groß geworden sind, gehen jetzt langsam aber sicher in Rente. Wir haben gestern gerade auch gehört von der BGL, dass mittlerweile über 100.000 Fahrer in Deutschland fehlen. Es werden jedes Jahr 15.000 mehr. Das heißt, der Gap zwischen dem, was da ist und was wir eigentlich benötigen, um die Lieferketten zu stabilisieren, damit eben die Sachen auch im Supermarkt stehen, wenn wir sie kaufen wollen, der wird wesentlich größer werden.
Und die autonomen LKWs sind noch in weiter Ferne. Von daher ist das auch keine Lösung für unser Fahrerproblem.
Nicht so ganz. Die KI muss noch lernen, aber wir haben beispielsweise, glaube ich, auch noch nicht die wirklichen Fahrzeuge, die das machen können. Ich habe jetzt gerade gelernt, dass die Teststrecken für E-Fahrzeuge, die es ja gab, einmal bei Lübeck, einmal bei Frankfurt, zurückgebaut werden. Das ist natürlich dann auch ein bisschen schade.
Weil mit den Oberleitungen meinst du?
Mit den Oberleitungen, genau. Warum?
Schade, weil du warst ein Fan von dem Konzept. Ich habe jedes Mal, als ich da vorbei war, gesehen, habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein, das kann nicht euer Ernst sein. Wie soll das bitte funktionieren, skalierbar über das gesamte Autobahnnetz der Bundesrepublik?
Vielleicht nicht über das gesamte Autobahnnetz, aber an strategischen Stellen hätte es, glaube ich, gut funktionieren können. Finde ich gerade sein, dass ich ein Fan war, aber ich bin eigentlich gerne ein Freund von neuen Dingen. Man hätte sie weiter bestehen lassen können, man hat Geld investiert, sie dahinzustellen. Dann hätte man einfach vielleicht den Nutzungskreis erweitern sollen. Aber gut, da stecke ich jetzt nicht so tief drin. Das ist nur meine persönliche Meinung.
Ab vom Weg, aber fiel mir nur gerade auf. Da springe ich gerne drauf an, auf solche Baits. Genau. Also Fahrermangel, also
Fachkräftemangel.
Fachkräftemangel ist das nächste große Feld, an dem wir gemeinsam arbeiten müssen. Können wir gleich zu kommen, was da für Vorschläge existieren. Was sind weitere Felder?
Ja, was wir auch gestern besprochen haben, Hürden, Hemmnisse, Bürokratien. An vielen Stellen sind wir extrem bürokratisch. Wenn man sich mal die Nachbarländer anschaut, die sind da etwas smarter aufgestellt. Und das ist etwas, was Deutschland einfach lernen muss, dass es weniger Bürokratie hat. Das schlimmste Beispiel, was ich gehört habe, ist, dass ein Raum, der zertifiziert ist für die Ausbildung, die ganz normalen Auszubildenden, der muss extra zertifiziert werden für eine Weiterbildung und.
Der
und.
Raum?
Der Raum an sich, genau. Gibt ja da Vorschriften, gesetzliche Vorschriften, nach denen Räume entsprechende Ausstattung haben müssen, zugelassen sein müssen, sodass manchmal es vorkommt, dass die Räume dreifach zugelassen werden müssen. Und das ist wirklich deutscher Irrsinn. Den muss man beseitigen. Ich glaube, dann haben es auch alle einfacher.
Ich habe kürzlich gesprochen mit Martin Gruber von Gruber Logistics, wo es auch um das Thema Bürokratie ging. Er sagte, aber wir sind nicht die Allerschlimmsten in Europa. Italien wäre noch schlimmer in seinem Feld. Jetzt ging es um Schwertransporte und Genehmigung für solche Schwertransporte und so weiter. Es gibt also noch Beispiele, wo es noch schlimmer und noch bürokratischer und noch länger dauert. Aber auch da Schwertransporte und Genehmigung dafür, auch eine Riesenkatastrophe. Ne?
Das ist etwas, die Genehmigung und auch die Prozesse dazu, was die Kommission sich gestern auf die Fahne geschrieben hat, das etwas zu erleichtern.
Sehr gut, weil wir können nicht auf der einen Seite uns vornehmen, beispielsweise die Windkraft stark auszubauen, aber gleichzeitig die Transporte für Windkraftanlagen, da mangelt es an allen Ecken und Kanten und das staut sich noch in Löcher. Das kann nicht sein, dann passt das nicht zusammen.
Genau.
Okay, also Bürokratie ist weiteres großes Feld, können wir gleich auch drüber sprechen. Was gibt's weiteres?
Ich würde einfach nochmal Transparenz und Kooperation, und da sind wir dann auch in dem Community-Gedanken erwähnen. Ich gehe nochmal zurück, neulich auf unseren Podcast, den wir haben, wo wir gesagt haben, welche Lieferketten sind während der Pandemie oder Evergiven einfach nicht gerissen. Und das waren die der Lebensmittel. Ja, unsere Supermärkte waren voll. Gewisse Sachen gab es vielleicht nicht, davon mal abgesehen, aber keiner hat wirklich gehungert. Das heißt, die Supermärkte und damit eben halt auch die Retailer an sich sind in der Lage gewesen, ihre Lieferketten so stabil zu gestalten, dass sie nicht wirklich reißen. Auch da gibt es sehr viele Importe, die dazu führen, dass eben halt Lieferketten gefährdet sein können. Aber das war nicht der Fall. Wenn man sich da weiter mit befasst, stellt man fest, dass gerade die Retailer extrem stark kommunizieren mit ihren Herstellern, mit ihren Lieferanten und Dienstleistern. Und das ist etwas, was andere Industriebereiche vielleicht aufnehmen sollten. Wir werden in der BVL versuchen, das Ganze noch ein bisschen weiter zu analysieren und dann eben halt vielleicht auch nach Möglichkeit eine Studie zu machen, einfach um zu gucken, wo unterscheiden sich Lieferketten voneinander und das unseren Mitgliedern und auch natürlich Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht ist es nicht ganz vergleichbar mit anderen Branchen, wenn ich mal so als Beispiel nehme, wenn ich ein Edeka bin beispielsweise und bei Danone gibt es ein Problem, dann kann ich auf Ehrmann ausweichen. Wenn es bei Katjes ein Problem gibt, kann ich auf Haribo ausweichen beispielsweise und in der Wahrnehmung des Kunden gibt es dann Süßigkeiten beziehungsweise Milchprodukte trotzdem und die Lieferkette reißt nicht. Andere Branche, Landmaschinen beispielsweise, habe kürzlich mit Sabine Gutbrot von Fendt gesprochen, bei denen die Lieferkette mal nicht gerissen ist, aber fast gerissen ist, weil ein Felgenhersteller die ganze Produktion aufgehalten hat. Da war ein Erdbeben und ein Feuer in Italien und so weiter und so fort. Lange Story, wer will, kann noch mal in den Podcast reinhören. Aber dann kam diese Lieferkette zum Stehen, beziehungsweise da gab es riesengroße Disruptionen aufgrund der Tatsache, dass es nur einen Supplier für diese Felgen gab. Das ist eine andere Situation als beim Handel, wo ich sozusagen 1000 verschiedene Marken beziehungsweise Produktkategorien beliebig austauschen kann.
Ja. Ja, beliebig austauschen. Jeder möchte nicht das gleiche kaufen oder ein anderes Produkt kaufen. Da sind die Geschmäcker schon verschieden. Aber es ist tatsächlich ein Problem des Single Sourcing. Einfach aus der Tatsache heraus, dass, was ich vorher sagte, just in time, just in sequence, jahrelang gut funktioniert hat. Wir haben in der Pandemie festgestellt, dass es extrem viel Single Sourcing gibt. Entweder aus Vertrag oder aus Verfügbarkeit heraus. Und man hat also bis heute nicht wirklich umfassend geguckt, ob man aus dem Single-Sourcing ein Multi-Sourcing machen kann. Das Gleiche geht auch um Near-Sourcing, ja, dass man Dinge vielleicht weiter vorzieht an die Stelle der Produktion, der Herstellung oder wo es immer benötigt wird. Da hat man eben halt auch, sage ich mal, die Zeit ein bisschen schleifen lassen. Mhm. Es hat dann wieder funktioniert und der Mensch neigt ja dazu, Dinge, die über Jahre gut funktioniert haben, einfach auch so zu lassen. Das merkt man leider auch so ein bisschen bei uns in der Industrie, auch in der Logistik. Die Lieferketten sind nicht wirklich dynamisch angepasst worden und das ist, glaube ich, das große Problem, wo wir mal hingucken müssen.
Mhm, ziemlich recht, ja. Weiteres Feld, ich denke mal an CO2-Emissionen beispielsweise, Umweltgedanke, das ist ja auch ein Thema, an dem wir gemeinsam arbeiten können. Wahrscheinlich auch Gegenstand, hast du ja schon erwähnt, bei den Gesprächen in Berlin. Da noch dein Blick drauf, was da für ein Aufgabenfeld auf uns wartet.
Ja, CO2-Reduzierung in der Logistik ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Aber es ist auch extrem komplex. Wir haben auf der einen Seite Investitionen für Kontraktlogistik, für Lagerhäuser. Wir haben das für LKWs. Ich habe gestern gehört, es gibt 800.000 LKWs auf Verbrennerbasis. Es gibt gerade mal 560 E-LKWs. Der E-Actros wird jetzt gerade erst für die Serie zugelassen. Das heißt, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Dazu gehört Ladeinfrastruktur. Es gibt keinen Megacharger in Deutschland. Das sind eigentlich nur die kleineren Probleme. Das nächste ist, wenn man guckt, wie Menschen zur Arbeit kommen. Ja, ich habe ja einen Upstream, ich habe einen Downstream. Auch hier öffentlicher Verkehr versus des eigenen PKWs versus Fahrrad. Ich glaube, da gibt es diverse Möglichkeiten vom papierlosen Büro bis hin zu, sage ich mal, Verkehrswegeplanung für Firmen. Mhm.
Dann lass uns noch mal ein paar Beispiele anschauen, wo Kooperation, Zusammenarbeit in der Community schon gut funktioniert. Kann sein, dass es da gute Beispiele gibt, kann aber sein, was du sagst, von meinem Gefühl her, fangen wir echt total von vorne an, sind echt wirklich total hinterher, andere Industrien sind viel weiter, wir müssen einfach alles neu denken, wir müssen jetzt mal endlich zur Besinnung kommen. Was ist so dein Eindruck? Gib uns mal so den Erstgedanken, wie gut es eigentlich bestellt ist um die Zusammenarbeit und die Kooperation in unserem gesamten Wirtschaftsbereich Logistik und Supply Chain.
Ich glaube, in einigen Bereichen funktioniert es schon gut, wenn Firmen offen sind, auch für die Meinungen der Dienstleister. Wenn ich eine Produktion habe, dann muss ich im Grunde genommen alle Bereiche von der Produktionseigenlogistik bis hin zur Überseelogistik bedenken, wenn ich eben Single- oder Multiple-Sourcing habe. Das heißt, da ist Risikomanagement ein ganz wesentlicher Bestandteil und den muss ich natürlich mit allen Beteiligten an der Lieferkette machen. Das heißt, muss mich hinsetzen, offen sein für meine Produktionsprozesse. Natürlich, Compliance ist immer ein Thema, ganz klar, aber das kann man lösen. Aber dann wirklich hingehen, mit den Beteiligten sagen, okay, das ist mein Plan, das möchte ich erreichen. Welche Risiken gibt es? Ja, und wo muss ich beispielsweise Reserven, Puffer oder Alternativen einbauen? Ich glaube, die Gespräche gibt es noch ein bisschen zu wenig. Man ist tatsächlich auf seine Produktionsprozesse fokussiert und muss die Lieferketten tatsächlich mehr mit einbeziehen. Beispiel, viele Firmen, die ich kenne, benutzen ihre alten SAP-Routen, haben die über Jahre nicht gepflegt. Die werden einmal im Jahr gepflegt, aber Schiffe ändern, und das merken wir jetzt gerade wieder, sehr oft ihre Transitzeiten. Und 10 Tage mehr, wenn man um das Kap geht, sind eine enorme Zeit, sprich über eine Woche, die ich dann in der Produktion anders planen muss. Und hier, glaube ich, müssen wir wirklich dynamischer werden. Und da werden wir auch das Gespräch mit den einzelnen Firmen suchen. Mhm.
Lass uns ein bisschen konkreter reingehen. Du hast jetzt ein paar Dinge genannt, wo es funktionieren könnte, wenn man ein bisschen transparenter, ein bisschen offener ist. Aber es gibt ja auch mal diese Partikularinteressen im Sinne von, nicht jeder will mit offenen Karten spielen. Manchmal hat es auch einen Vorteil, wenn ich jetzt nicht alles offenlege. Wenn ich zum Beispiel meine Transitzeiten, meine Port-Dwell-Times, meine Demurrage- und Detention-Situation und so weiter nicht jetzt komplett offenlege beispielsweise und damit auch noch verdiene. Beispielsweise gibt es immer wieder so Grenzfälle, wo einfach diese Transparenz nicht wirklich auf fruchtbaren Boden stößt und es immer wieder Interessen gibt, die diese Transparenz gar nicht wollen. Wie gehen wir damit um?
Ja, ist ein Thema und ich sehe auch sehr deutlich die Partikularinteressen vor mir, aber das ist etwas, was ich beispielsweise früher auch, wenn ich mit Kunden gesprochen habe, ganz klar auf den Tisch gelegt habe. Wir müssen ehrlich zueinander sein und wir müssen transparent miteinander arbeiten. Squeeze to the bones, das heißt nur Preisverhandlungen mit allem drum und dran, wird niemanden nützen. Und das ist etwas, was sich mittlerweile tatsächlich auch in der Industrie durchsetzt. Ich muss für eine Leistung auch vernünftig bezahlt werden. Auf der anderen Seite erwarte ich dann auch, wenn ich für die Leistung bezahle, dass ich eben solche Probleme wie Demurrage Detention, wie mache ich eine Hafenabwicklung, wie komme ich am besten aus den Wartezeiten raus. Wir haben alle Hamburg gesehen, als er congested, also verstopft war. Da habe ich eben Dienstleister wie Spediteure, die dort mit reingehen können, die vernünftige Kalkulationen anbieten können. Wenn mein Fokus als Hersteller aber auf Inventory Capital ist, auf Cashflow Optimization, dann kommen hier 2 verschiedene Interessengebiete zusammen. Resilienz, Stabilität lässt sich mit den beiden Punkten leider nicht immer vereinbaren. Da muss man Konsens finden. Das ist etwas, glaube ich, wo man an einem Tisch wirklich zusammensetzen kann. Da muss man ein bisschen die Karten auf den Tisch legen, nicht alle natürlich, aber da muss man sagen, okay, wo ist mein Schmerzpunkt? Das müssen die Hersteller dann für sich entscheiden und die Dienstleister müssen dann an der Stelle sagen, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht und eben mehrere Alternativen berücksichtigen. Mhm. Das kann man machen, weil Schiffszeiten, Straßenverkehr sind heute so planbar, auch mit Pufferzeiten planbar, dass es funktioniert. Mhm.
Thema Arbeitskräfte hast du als eines der großen Problemfelder schon identifiziert. Lass uns darüber sprechen, weil da nämlich auch immer war, dass viele Leute vom War of Talent sprechen. Also dieser Kampf um Arbeitskräfte, wo schon ein bisschen so signalisiert wird, da geht es irgendwie hart auf hart, das ist ein Kampf, da gönnt sich keiner was, wir sind froh, wenn wir unsere Leute haben, unsere Leute halten können. Wie sieht es denn da mit Zusammenarbeit aus? Gibt es da Felder, wo man mit ruhigem Gewissen sagen kann, dass es macht Sinn für Unternehmen, wirklich gemeinsam zusammenzuarbeiten in der Community und beispielsweise an gemeinschaftlichen Problemen zu arbeiten? Du hast ein paar Dinge genannt, Führerscheinsituation betrifft alle gleichmäßig, die im Speditionsgewerbe unterwegs sind. Gibt es vielleicht andere Beispiele oder ist es wirklich ein War for Talent, wo jeder auf sich alleine gestellt ist?
Im Grundsatz würde ich sagen, ist schon ein War for Talent. Die Entscheidung, in die Logistik zu gehen heute, treffen nur sehr wenige Menschen. Die Babyboomer gehen quasi raus aus dem Arbeitsleben. Die kann man nochmal reaktivieren, um ihr altes Wissen quasi dazulassen. Aber die neue Generation hat andere Interessen und Logistik ist eben halt auch noch nicht so digital, so mit KI vernetzt wie vielleicht andere Industriezweige. Es ist immer relativ schwierig, junge Menschen für Logistik zu begeistern, was eigentlich sehr schade ist, weil es sehr vielfältiger und auch ein sehr komplexer Beruf eigentlich ist. Und egal, in welchen Teil der Logistik man landet. Hier Zusammenarbeit, es ist schon nicht ganz einfach, weil die Logistik so komplex ist. Thema Führerschein, ja. Wir können hier gucken, dass wir eben halt unterstützen, dass Anerkennung aus Drittländern vereinfacht wird. Ja, über Seminare, über vereinfachte Verfahren zur Anerkennung mit allem drum und dran. Wir können als BVL beispielsweise auch Seminare anbieten, die das ermöglichen. Wir haben das Kompaktstudium Logistik. Wenn man das heute nimmt, kann man es tatsächlich auch nehmen, um Flüchtlingen, Migranten zu helfen, Logistik zu verstehen und eben als Arbeitskraft in die Logistik eingebracht zu werden. Mhm. Ansonsten, denke ich mal, ist die Zusammenarbeit im Bereich Personal relativ schwierig, weil jeder versucht tatsächlich eben sein Personal für sich zu gewinnen. Culture ist ein ganz großes Thema, also welche Unternehmenskultur habe ich? Gibt da sehr prominente Firmen wie ein Google, wie ein SAP, wie ein Netflix, die ganz andere Arbeitsmodelle haben, die eben dem Arbeitsmodell, was in der Logistik ist, komplett entgegenstehen. Und da ist eben halt ein Kulturwandel zu merken. Da müssen wir tatsächlich in den War of Talent gehen und sagen, Logistik ist toll, bleib bei uns, ja, oder geh einfach zu uns. BVL hat sich auch auf die Fahne geschrieben, dass wir mehr Jugendarbeit machen wollen. Das heißt, wir werden auch in Schulen gehen, wir werden in Kindergärten gehen und einfach mal erklären, was Logistik ist.
Ah, das
ist
spannend. Das finde ich super. Weißt du, was ich immer gerne sehe? Auf LinkedIn beispielsweise, wenn Leute posten, die aus der Industrie kommen, die eine Vorlesung halten oder mal zu Gast sind in einer Abiturklasse oder an Universitäten beispielsweise. Erik Wirsing macht das zum Beispiel sehr, sehr häufig. War die von mir, der das häufig macht und das applaudiere ich immer. Können wir das noch mehr forcieren? Warum machen das nicht mehr Leute? Ich finde das so, so spannend, wenn man da die Leute schon früh abholt und mit tollen Ideen und Beispielen da inspiriert. Auch Leute, es gibt ja genügend Leute in unserer Branche, die inspirieren können. Warum gibt es nicht mehr? Kann man das nicht forcieren? Du sagst gerade, ihr seid dran, aber was gibt es für Möglichkeiten? Wirklich die Leute, die den Wirtschaftsbereich geil vertreten können, enthusiastisch rüberbringen können, die noch mehr in Kontakt bringen mit jungen Leuten. Da ist doch noch viel mehr zu machen, oder?
Da ist auf jeden Fall mehr zu machen. Ich glaube, das Problem ist, der Begriff Logistik an sich ist relativ schwierig. Das heißt, da müssen wir anfangen und Logistik splitten, eigentlich in die Bereiche, die es auch betrifft. Ja, was ist ein Schiff? Was ist ein Lager? Was ist ein LKW? Was macht man da? Wie sieht das aus? Logistik ist nicht greifbar. Wenn jemand Feuerwehrmann werden will, hat er klare Vorstellung davon, was es ist. Wenn jemand Logistik lernen will, dann sagt er, ja, okay,
LKW was genau? LKW-Fahrer ist das Erste, was man im Kopf hat. Ja,
genau. Schwierig. Und da müssen wir eigentlich so ein bisschen von wegkommen. Ich habe vor Jahren mal in Schulen angefangen, Logistik vorzustellen. Es war eine Initiative, wo es hieß, welche Berufe haben eure Eltern, Verwandten, was nicht gerade Arzt, Feuerwehrmann, Polizist ist. Und mein Neffe kam auf die Idee, Logistik wäre super toll. Aber, und das hat man auch gemerkt, war tatsächlich ein guter Einstieg, in die Klassen 1 bis 4 zu gehen und einfach mal zu sagen, wie kommen Dinge bei uns in den Laden? Wie entstehen Dinge und wer bringt die eigentlich und was gibt's außer einem LKW-Fahrer eigentlich noch? Und das, denke ich mal, kann man sehr gut ausbauen. Wir haben viele Ehrenamtliche, die wir vielleicht dafür begeistern können. Wir sind auch dabei, etwas zu kreieren, was uns dabei hilft, ja, Logistik zu erklären. Man schimpft ja über TikTok, aber wenn man die Logik richtig nutzt, ist TikTok auch ein tolles Tool, weil man ganz einfach auch Logistik darüber erklären kann. Ja, man muss gucken, wie man es eben halt macht. Aber du hast eben gesagt, kleine Videos mit allem drum und dran. Das ist etwas, was wir jetzt aufbauen werden.
Ja, super spannend. Da sehe ich auch noch keine. Also jetzt bin ich nicht so häufig auf TikTok unterwegs, aber wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich zu wenig, was Logistik betrifft, obwohl ich eigentlich vom Algorithmus her da getargetet werden müsste. Aber auch wahrscheinlich die jungen Leute sehen viel zu wenig. Wahrscheinlich gibt es zu wenig Inhalte, wo Leute das cool rüberbringen, was so in so einem Logistikalltag irgendwie spannend ist.
Genau, das habe ich mir angeschaut, habe auch versucht, Dinge zu finden, habe auch Freunde, Verwandte, Bekannte gebeten, mal zu gucken, ganz einfach, weil die andere Logiken, andere Algorithmen benutzen. Und wir haben wirklich festgestellt, Logistik an sich, nein. Man findet Teilbereiche, ja, aber man findet nicht wirklich seriöse und dann eben halt auch altersgerechte Darstellung von der Logistik. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, durchaus machen können und junge Menschen wieder für den Beruf begeistern.
Jetzt habe ich eben erwähnt, dass einige Leute das schon machen. Die gehen aktiv von sich aus in Universitäten beispielsweise, halten da Vorträge, sind aber mehr oder weniger auf sich alleine gestellt, machen das in Eigenregie sozusagen. Gibt es da so formelle Programme oder irgendwelche Möglichkeiten, das noch mehr zu fördern, will ich auch Leute zurückrekrutieren, die es können und dann gezielt in Verbindung bringen mit den richtigen Lehrstühlen, mit den richtigen Universitäten, mit den richtigen Schulen, Fachhochschulen, wie auch immer, Berufsschulen.
Ja, wir haben bei uns in der BVL ja das Team Trends und Märkte, die eben halt auch Forschung und Wissenschaft betreuen. Wir haben sehr guten Zugang zu den Hochschulen, zu den Universitäten dadurch. Es ist halt einfach nur, dass man ein fertiges Programm haben sollte. Das heißt, das Konzept muss stehen, es muss abgesprochen werden und dann kann man auch in die Verbreitung gehen. Ob das immer direkt sein muss oder ob man das nicht auch über YouTube oder sonstige Kanäle machen kann. Multimediale Sachen sind, glaube ich, heute eher gefragt als Vorträge. Man hat die Jobmessen mit allem drum und dran. Das ist etwas, was wir natürlich auch mitmachen müssen. Wir haben die Transportlogistik, wo wir uns vorstellen, wo auch viele Schüler, Studenten kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was man wesentlich ausbauen muss, wenn man unter anderem den Fachkräftemangel und auch das Verständnis für Logistik wecken möchte.
Wie ist eigentlich die Ausbildung an den Universitäten für Führungskräfte im Logistik- und Supply Chain Management-Bereich? Hat sich das in den vergangenen Jahren verbessert? Es gibt ja die Kühne Logistics University, es gibt weitere gute Hochschulen, die wirklich richtig gute Kandidaten hervorbringen. Aber ist da Entwicklung zu erkennen? Wird das besser? Oder gibt es auch da Nachholbedarf, dass wir einfach noch mehr Firepower, mehr gute Management-Leute ausbilden können?
Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, Seeverkehr zu studieren, gab es sehr wenig, die in diese Richtung Transport und Logistik gegangen sind. Mittlerweile ist das Angebot, und du hast es erwähnt, gerade in der Kühne Akademie, es gibt aber auch ganz andere, wir haben noch die DAV, es gibt in Heilbronn Lehrstuhl für Logistik, also es gibt verschiedenste, die jetzt auch mittlerweile Logistik als Lehrstuhl aufgreifen. Es kommt immer darauf an, was man tatsächlich ja eben unter Logistik versteht. Es wird sehr viel Produktionslogistik, Logistiksysteme werden gelehrt. Deswegen ist das Gebiet der Logistik, es ist extrem komplex, um da einfach nur einen Lehrstuhl für zu machen. Und ich glaube, die Unterteilung in verschiedene Teilbereiche der Logistik gab es schon immer und ist relativ gut. Die Frage ist, findet man immer alles? Das ist vielleicht auch etwas oder eine Idee, wo man einen Wegweiser erstellen könnte, was es eigentlich für logistische Teilbereiche gibt, was beinhalten sie und wo kann ich sie bekommen. Das Feld generell, glaube ich, ist weiter aufgebrochen. Wir gehen weg von der Betriebswirtschaft, die einen Teil Logistik enthält, tatsächlich zu Logistik und Supply Chain.
Ja, gut, ist ein gutes Thema, weil ich glaube, viele, selbst wenn sie den Begriff Supply Chain hören, denken automatisch an Logistik, obwohl das eine nicht das andere ist. Es gibt innerhalb des Supply Chain-Bereichs Aufgabenfelder und Herausforderungen, die super, super spannend sind. Auch gerade Leute, die beispielsweise sich um die Umwelt kümmern oder bestimmtes Bedürfnis haben, da was zu ändern, die Arbeitsbedingungen in fernen Ländern beispielsweise, Lieferketten und so weiter. Gibt super, super tolle Jobs für junge Leute, die normalerweise vielleicht lieber im NGO arbeiten würden, aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Nestlé reingeht oder bei Nike oder bei Adidas und wirklich in der Lieferkette vom Kaffee oder von Sportkleidung da ihren Impact haben sozusagen. Auch das wird, glaube ich, viel zu wenig verstanden von den Leuten, die sich mit dem Thema Logistik zum Beispiel nicht auskennen, was da für coole Jobs noch sind, die jetzt nicht unmittelbar was mit Transport von A nach B zu tun haben.
Auf jeden Fall. Und das ist das, was ich sagte. Wenn man über Logistik redet, dann ist es sehr komplex. Ja, wir haben den Teil der Planung. Wir haben Teil Forecast. Wir haben vorhin über Transitzeiten gesprochen. Das ist echte Logistik. Ja, wenn ich mich dorthin setze und diese Planung halt mache. Wenn ich aber dann hingehe und sehe, wie viele Berufe noch neben solchen tatsächlichen Berufen sind, dann ist das Feld viel, viel weiter. Ein Beispiel, ich habe vorher mal gesagt, in einem Hafen gibt es ja nicht nur denjenigen, der den Terminalkran fährt und der das Schiff fährt, sondern es gibt 220 verschiedene Bilder. Und das müsste man tatsächlich auch mal für die Logistik aufarbeiten. Und die Idee nehme ich auf und werde da mal was bei uns vorbereiten. Vielen Dank für den Tipp.
Ja, aber auch dieser gesamte Bereich an jungen Männern, sage ich jetzt mal, aber auch jungen Frauen, die technikbegeistert sind, die Bock haben auf Automatisieren, also irgendwie so Drohnen und Roboter, da gibt es garantiert ein riesengroßes Feld von Leuten, die einfach Interesse daran haben. Und was gibt es für ein besseres Feld, sich damit zu beschäftigen, als in der Logistik? Ist vielen, glaube ich, auch nicht so richtig klar, dass das ein Feld ist, wo du unmittelbar von heute auf morgen mit solchen richtig coolen autonomen Transportrobotern, Drohnen, Technik, alle möglichen Dinge arbeiten kannst. Auch vielen Leuten gar nicht bewusst, ne?
Nee, ich glaube auch. Und wir sehen in einigen Bereichen, Amazon zum Beispiel, wo wir nicht nur Skelett einsetzen, dass Arbeitskräfte entlastet werden, so wo auch wirklich Roboter eingesetzt werden, die Pakete, Päckchen, was auch immer tragen und die die Arbeit von Menschen machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Zukunft. Wir werden auch in der Logistik mehr hingehen für digitale Formate. Es wird mehr IT-Wissen, mehr Softwareentwickler geben müssen, als dass es tatsächlich Leute gibt, die noch, ja, Hand an die Logistik legen, wie jemand, der eine Ameise fährt oder einen Forklift.
Ja. Thema Dekarbonisierung der Transporte und Senkung des CO2-Footprints der Logistik und der Supply Chains war ein weiteres großes Thema. Haben wir identifiziert als Aufgabengebiet, wo wir ran müssen, wo wir gemeinschaftlich ran müssen. Kann kein Unternehmen für sich alleine lösen.
Nein.
Deine Gedanken dazu, was da jetzt unmittelbar, ich meine, da haben wir auch nicht viel Zeit, ne? Da muss jetzt unmittelbar, müssen da jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Da muss es jetzt zur Sache gehen, weil sonst werden wir unsere ambitionierten CO2-Reduzierungsziele nie und nimmer erreichen können. Deine Gedanken dazu.
Ja, wenn wir alle Verbrenner abstellen, dann haben wir morgen nichts mehr zu essen. Und dessen sollten wir uns, glaube ich, auch bewusst sein. Es muss mit Augenmaß geschehen, aber wir dürfen das Tempo nicht verlieren. Das heißt, hier muss jetzt wirklich die Infrastruktur gemacht werden, von Ladesäulen bis hin auch zu den E-LKWs. Da muss die Industrie das Angebot erhöhen. Das ist das Gleiche auch, sage ich mal, wie im Bereich der PKWs. Wenn wir unser Auto nicht zu Hause laden können, dann werden wir uns kein E-Auto hinstellen. So einfach ist es halt. Das heißt, hier müssen die Voraussetzungen, die gesetzlichen, aber auch die handwerklichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass wir eben diese Wende, diese Transformation machen können. Es ist aber nicht nur alleine, dass wir jetzt die physischen Materialien wie ein LKW oder Ladestationen haben. Ich glaube, wir müssen auch unsere Transportplanung optimieren. Wir müssen dazu übergehen, alte Modelle zu hinterfragen. Ich erinnere mal, komme ja leider aus der Schifffahrt, an das Modell Bayer's Konsul, ja, wo wir verschiedene Lieferanten haben, die an einen Ort, zum Beispiel im Hafen Hamburg, etwas zuliefern. Wir haben eine Firma gehabt, da haben wir das überlegt. Es gibt in der Bereich der Kontraktlogistik das Modell Center of Gravity. Das heißt, man guckt sich an, wo sind die Lieferanten, was sind die kürzesten Wege und wo ist eigentlich das Zentrum, wo alle hingehen. Erstaunlicherweise hat sich da nicht der Hafen Hamburg für diese Bayer's Konsul-Geschichte ergeben, sondern Dortmund. Wir haben damit fast 150.000 Straßenkilometer wegnehmen können. Das heißt nicht nur Maut- und Transportpreise, sondern eben halt auch CO2. Und wir können die Transporte umstellen auf weniger CO2, sprich auf Barge oder Bahn in andere Häfen. Und das, denke ich mal, sind neue Modelle, die wir alle untersuchen müssen, die wir in der Logistik sind.
Mhm. Um es mal so ein bisschen zusammenzufassen, dein Appell für mehr Zusammenarbeit, dass die Community besser zusammenwächst. Was sind so ein paar Dinge, die du als so low-hanging fruit bezeichnen würdest? Dinge, die man unmittelbar machen kann, die einfach auf der Hand liegen, die einfach sofort passieren müssen? Und andere Dinge, die sich erst langsam entwickeln müssen, so ein bisschen mit Perspektive. Was erwartest du jetzt und welche Rolle könntest du auch persönlich und die BWL natürlich da auch bei dem ganzen Spiel?
Ich glaube, Kommunikation ist tatsächlich immer noch der Schlüssel alles Ganzen. Über Pandemie haben wir ein bisschen verlernt, miteinander zu sprechen. Wir haben zwar andere Methoden wie ein Teams-Meeting gefunden, aber wir sind ein bisschen in die Isolation gerückt. Das merkt man, wenn man Leute versucht anzurufen.
Ist das heute immer noch so?
Ja, es ist immer noch so.
Tatsächlich, okay.
Ja. Also schwer, Leute ans Telefon zu kriegen, die lesen eher E-Mails. Und das, glaube ich, ist ein Thema. Wir müssen mehr zusammenrücken und unsere Probleme wieder besprechen. Wir müssen gucken, dass wir eben diese Dinge wie Planung, Forecast, Abgleichen in modernere Modelle bringen, dass sie eben die Dynamik, die Flexibilität und auch die Elastizität abbilden können. Ja, und ansonsten müssen wir einfach versuchen, die Erfahrungen, die wir über die letzten Jahre gemacht haben, miteinander zu teilen. Die Feststellung ist, dass, was ich vorhin schon sagte, wenn es wieder funktioniert, tendiert der Mensch dazu, das auch zu lassen, bis die nächste Katastrophe beginnt. Ich erinnere da auch gerne dann von der Pandemie an die Ever Given, an die Houthis, die wenigsten Lieferketten sind angepasst worden. Wir haben heute noch ganz viele Lieferketten, die ausschließlich auf LKW beruhen, wenn wir über paneuropäische Verkehre reden. Und ich glaube, das ist das Thema, wo wir wirklich zusammensitzen müssen. In der BVA können wir haben Themenkreise beispielsweise der verschiedensten Art. Wir können einen Themenkreis dazu aufsetzen. Mitglieder sind hervorragend in der Kommunikation in diesen Themenkreisen. Natürlich haben wir unsere NDEs mit einem drum und dran. Aber ich glaube, wir können uns da verschiedentlich austauschen auf verschiedenen Ebenen. Und wir müssen eben halt gucken, und das ist tatsächlich eines der Sachen, die wir machen müssen, wie das Risikomanagement für Lieferketten aussehen. Auch da kann man an den verschiedenen BVA-Seminaren beziehungsweise an den Themenkreisen an teilnehmen, die wir aufsetzen.
Mhm. Ja, das ist interessant. Das Sichtbarste, was so die BVL macht, ist natürlich immer der Deutsche Logistikkongress gewesen und Supply Chain CX, was man so als die große Veranstaltung wahrnimmt. Was man gar nicht so oftmals häufig nicht sieht, ist, was unter der Oberfläche tagtäglich passiert. Ne?
Genau.
Wie viel Leute sich im Namen oder unter dem Banner der BVL in Regionalgruppen treffen und in kleinen Meetups und Meetings überall, das vergeht ja kaum einen Tag, wo nicht sich jemand im Rahmen der BVL zusammenfindet und da gemeinsam was bespricht. Das heißt, das funktioniert schon. Manchmal wird unterschätzt, wie viel das heute schon stattfindet. Habe ich neulich mal gesehen, so eine Liste mit Events, die da tatsächlich irgendwie so eine Woche stattfinden, war ich absolut überrascht,
ja.
wie viel da an Angebot schon da ist.
Es sind über 300 Veranstaltungen, die wir anbieten.
Das meine ich, ne? Also fast jeden Tag des Jahres kannst du irgendwo auf einer BVL-Veranstaltung in Anführungszeichen da am Start sein.
Genau, natürlich themensortiert, ganz klar. Aber du sagtest gerade CX, ja. Das C heißt nicht nur Kongress, es heißt auch Care. Und das ist etwas, was wir eben halt machen, was uns von vielen anderen Vereinigungen oder Veranstaltern auch auszeichnet.
Also das heißt Congress, Care und Community. Das C ist ja
und Content.
Allgemein.
Und Content.
Allgemeinwaffe, ja.
Jawohl. Nein, aber wir haben verschiedene Gremien. Wir haben, wie gesagt, diese Themenkreise. Wir haben Seminare, wir haben Beiräte, wissenschaftliche Beiräte und alle bemühen sich eben halt in bestimmten Themenfeldern Lösungen, Probleme oder auch Handlungsfelder zu diskutieren. Und das ist, glaube ich, was uns ausmacht. Ja, der Community-Gedanke über verschiedene Themen, über verschiedene Arbeitsbereiche, Hierarchien, Level zu arbeiten, aber zu bestimmten Inhalten logistischer Natur.
Das haben wir am Anfang erwähnt, du bist relativ frisch in diese Rolle, kommst auch mit einer gewissen Dynamik, auch mit einer Vision. Was hast du dir so vorgenommen? Wie wird sich die BVL jetzt ändern in der nächsten Zeit? Kannst du schon ein paar Dinge teilen, in welche Richtung du die BVL lenken kannst?
Ja, ein paar Sachen haben wir ja schon erwähnt. BVL hat sich immer den Gegebenheiten angepasst. So, und auch was für die Lieferketten gilt, gilt natürlich für uns auch. Wir müssen die höhere Dynamik beachten. Wir müssen flexibler werden. Das heißt, wir müssen auch irgendwo den Sprung von der Tradition in die Moderne wagen. Es wird neue Themenansätze geben. Es wird auch neue Formate geben. Ich habe vorhin TikTok erwähnt. Man muss die Algorithmen und auch die speziell in den sozialen Medien da einsetzen, wo sie tatsächlich auch gebraucht werden. Das heißt, Dinge wie der Kongress gehören nicht auf TikTok, aber eine Jugendbreitenausbildung, Interesse für die Logistik zu wecken, kann man durchaus da machen. Und ich glaube, das sind ganz neue Wege, die bisher nicht gegangen wurden.
Spannend, ja.
Wir werden unsere DNA nicht verändern. Das heißt, das, was ich vorhin sagte, Community, Care, Content, wir werden höchstens den Sprachgebrauch ändern und ein bisschen mehr ins Englische wechseln. Ganz einfach, weil wir auch hier sehen, Deutschland ist vielfältiger, Deutschland ist bunter und wir müssen uns ein bisschen auch von der allgemeinen deutschen Sprache lösen, ein bisschen mehr ins Englisch gehen, wenn wir alle abholen wollen. Das ist auch etwas, was wir machen möchten, dass wir etwas globaler werden, dass wir etwas internationaler werden, damit wir dann eben halt auch viele Themenkreise mehr machen können.
Spannend. Es geht in die richtige Richtung. Silke, vielen Dank für das tolle Gespräch und viel Erfolg weiterhin in deinem neuen Job, in deiner neuen Herausforderung bei der BVL. Schön, dass du dabei warst.
Danke dir, Boris. War super. Vielen, vielen Dank.
So, das war der BVL-Podcast mit Silke Fischer von der BVL. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.